Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier mit euch gemeinsam am Gottesdienst teilnehmen zu dürfen und euch mit dem Wort Gottes auch dienen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung, lieber Dani. Ich bin sehr, sehr gerne gekommen. Ich möchte zu Beginn eine Geschichte erzählen, eine wahre Begebenheit, die sich vor 6 Jahren ereignet hat. Es war die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gewesen. Und in dieser Gruppenphase, da spielte Spanien gegen Portugal gegeneinander. Und schon zum Ende des Spieles stand es 3-2 für Spanien. Ein Dolch im Herzen eines jeden Portugiesen, sind Nachbarländer, sind Konkurrenten. Und tatsächlich kam es aber so, dass in der 86. Minute Portugal einen Freistoß bekommen hat. Direkt an dem 16-Meter-Raum, also direkt an dieser an der Strafraumgrenze. Und für die gesamte Mannschaft war es vollkommen klar, es gibt nur einen einzigen, der diesen Freistoß schießen darf. Das ist Cristiano Ronaldo. Und er legt sich den Ball zurecht, er läuft an und er schießt und tatsächlich wunderschön fliegt der Ball eine Kurve um die spanische Mauer und ins Tor rechts oben in die Ecke. Das Stadion explodiert. Die Leute jubeln, sie schreien, sie freuen sich. Der Ausgleich kurz vor Schluss. Ronaldo läuft zur Eckfahne und er lässt sich feiern. Und bei der Feier, da zeigt er immer wieder mit der Hand einen Ziegenbart an. Und die Zuschauer verstanden nicht, was es zu bedeuten hat. Wieso zeigte er mit der Hand immer wieder einen Ziegenbart an? Nun, man muss dazu erklären, dass wenige Wochen vorher, bevor dieses Spiel stattgefunden hat, Messi, sein größter Konkurrent, Werbung mit einer Ziege gemacht hat. Wir sehen hier 2 Bilder von Messi, wie er eine Ziege in der Hand hält. Und diese beiden Männer konkurrieren schon ihr Leben lang. Zwischen diesen beiden Männern ging es immer darum, wer ist besser wie der andere. Und es ging nicht darum, die meisten Tore in einer Saison zu schießen. Es ging nicht nur darum, die spanische Liga zu gewinnen. Nein, diese beiden Männer, sie wollten die Besten aller Zeiten werden. Im Englischen, da sagt man, greatest of all time. Sie wollten die Größten aller Zeiten sein. Sie wollten die besten Fußballer aller Zeiten sein. Nun nimmt man diese Anfangsbuchstaben dieser 4 Wörter zusammen, so kommt das Wort Goat raus. Und Goat bedeutet auf Englisch Ziege. Das ist der Grund, warum Messi ein Foto mit der Ziege davor gemacht hat. Und er sagte der Fußballwelt, liebe Fußballer, schaut mal her, ich bin der Beste aller Zeiten. I am the GOAT. Ronaldo konnte das unmöglich auf sich sitzen lassen. Das ging nicht. Und als er dieses Tor schoss, da lief er zu den Fans und er zeigte hier, Leute, schaut her, nicht Messi. Messi ist nicht der Größte aller Zeiten. Ich bin der Größte aller Zeiten. I am the GOAT. Nicht nur Messi und Ronaldo haben dieses Problem, dass sie größer sein wollen wie der andere. Nein, schon viele, viele Menschen vor ihnen und auch nach ihnen haben dieses Problem. Im Februar 1964, da schrie Muhammad Ali, der amerikanische Boxer, in die Mikrofone, I am the greatest. Ich bin der Größte. Eric Carter schrieb ins Internet ganz groß, ich bin der Größte in der Musikbranche. Usain Bolt, der Läufer aus Jamaika, als er 9 Medaillen gewonnen hat, da sagte er den Presseleuten, da habt ihr es, ich bin der Größte. Irgendwie scheint es ein Problem der Menschen zu sein, dass sie immer größer sein wollen wie die anderen. Ich bin besser als du. Ich bin größer als du. Ich bin mehr wert als du. Und wenn ich dafür meine Ellbogen einsetzen muss, dann ist es in Ordnung. Wenn ich dich niedermachen soll, dann nehme ich das in Kauf. Wenn ich schlecht über dich reden sollte, kein Problem, ich rede schlecht über dich. Hauptsache, ich bin der Beste. Hauptsache, ich bin der Größte. Doch es ist nicht nur ein Phänomen in der heutigen Zeit. Nein, auch die Jünger Jesu hatten genau die gleiche Schwierigkeit. Auch sie hatten dieses Verlangen, die Größten zu sein. Und wir lesen in Markus 9 davon, dass die Jünger eine heftige Diskussion miteinander hatten. Wer ist denn nun der Größte unter uns? Wer ist größer als die anderen? Die Jünger hatten eine bestimmte Vorstellung. Sie hatten ein gewisses Bild von Größe gehabt. Für die Jünger bedeutete es, Macht, Reichtum, Anerkennung zu haben. Das war für sie die Vorstellung von Größe. Doch diese Vorstellung von Größe passte so gar nicht in das hinein, was Jesus Christus lehrte. Das, was Jesus Christus ihnen vorlebte. Und so gab ich meiner Predigt dieses Thema, die wahre Größe im Geringen. Die wahre Größe im Geringen. Lasst uns dazu in das Markus-Evangelium gehen, Markus 9, die Verse 33 bis 37. Markus 9, 33 bis 37. Zum Kontext ein wenig. Jesus Christus ist ganz im Norden Israels unterwegs, in der Gegend von Caesarea Philippi. Und er geht dort mit drei seiner Jünger auf einen sehr, sehr hohen Berg. Wahrscheinlich war es der Berg Hermon gewesen. Und er geht da nach oben und die Jünger dürfen einen kurzen Augenblick die Herrlichkeit Jesu Christi erkennen. Und von diesem Berg der Herrlichkeit geht Jesus Christus wieder hinab in das Tal der Menschen. Und unten am Berge, da wartet eine aufgeregte Menschenmasse auf ihn, weil dort ein taubstummer Junge ist und er kann nicht geheilt werden. Und Jesus Christus heilt diesen taubstummen Jungen, das können wir in Markus 9, Vers 14 dann lesen. Und danach geht er weiter nach Kapernaum. Der Berg Hermon liegt hier, Caesarea Philippi, und dann geht er diesen Weg hier runter nach Kapernaum. Auf diesem Weg nach Kapernaum, da erwähnt er ein zweites Mal und er bereitet die Jünger darauf vor und er sagt, es ist die Zeit gekommen, dass ich sterben und dass ich wieder auferstehen werde. Und sie machen sich auf den Weg und sie kommen in Kapernaum an. Und jetzt begeben wir uns gleich in die Geschichte, die ich vorlesen möchte, Vers 33. Markus 9, 33 und die folgenden Verse. Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Hause war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, sie hatten nämlich auf den Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die Zwölf, und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird, in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Soweit der Text. Mein erster Punkt, die wahre Größe in unserem gefallenen Herzen. Jesus ist in Kapernaum angekommen, in der Stadt, in der er so viel Zeit verbracht hat. Matthäus 9, Vers 1 sagt sogar, dass es seine eigene Stadt gewesen ist. Vier von seinen Jüngern, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, kamen aus Kapernaum. Jesus Christus verbrachte dort mit seinen Jüngern unheimlich viel Zeit und es war seine Stadt, es war sein Dorf. Die Schlachterübersetzung schreibt sogar, dass Jesus zu Hause angekommen ist. Es war ein Ort der Geborgenheit, es war ein Ort der Sicherheit, ein Ort, wo man sich wohlfühlt. Und so ergreift Jesus Christus diese Möglichkeit, um seinen Jüngern etwas beizubringen. Und er fragt sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Dieses Wort besprochen, das bedeutet eigentlich so viel wie, was habt ihr überlegt oder was habt ihr erörtert? Was habt ihr diskutiert oder verhandelt? Dieses Wort, es geht so tief, dass es eigentlich eine Diskussion beschreibt, die kurz vor einem Streit steht. Also eine sehr emotionale, eine sehr hitzige Debatte. Bei den Jüngern muss es richtig heiß hergegangen sein. Bei dem Thema, wer ist der Größte unter uns? Und sie geraten richtig aneinander, weil jeder größer sein will wie der andere. Eine hitzige, eine emotionale Diskussion über das Thema, wer ist der Größte unter uns? Ich weiß nicht, vielleicht kam es ja deshalb, weil Jesus Christus nur 3 seiner Jünger mit auf den Berg der Verklärung genommen hat. Und die anderen 9? Waren die zu schlecht? Durften sie nicht mit? Matthäus schreibt in seinem Evangelium in Kapitel 17, in dem gleichen Rahmen, in der gleichen Situation, als sie gerade am See Genezareth waren, da kommen die Steuereintreiber zu Jesus Christus. Und sie sagen, Jesus Christus, es ist an der Zeit, dass du deine Tempelsteuer bezahlst. Bezahle bitte. Und Jesus Christus schickt Petrus an den See und er sagt, angel mal den ersten Fischen, den du bekommst, schau in sein Maul und du findest dort eine Münze. Und mit dieser Münze bezahle die Tempelsteuer für mich und für dich. Und in diesem Zusammenhang erklärt er Petrus und er sagt, schau mal, es ist eigentlich so. Eigentlich muss der König, also er selber, in seinem Königreich keine Steuern bezahlen. Und auch die Kinder des Königs müssen im Königreich eigentlich auch keine Steuern bezahlen. Aber um der Frieden willen, bezahl die Steuern. Nur Petrus ist das Kind des Königs? Was ist mit den anderen 11? Müssen sie die Steuern aus der eigenen Tasche bezahlen? Vielleicht hat es dazu beigetragen, dass eine Diskussion unter den Jüngern aufgetreten ist. Wer ist denn nun jetzt der Beste unter uns? Wer ist der Größte unter uns? Doch in welchem Bereich wollten sie die Größten sein? Wo wollten sie die Größten sein? Wenn wir das Matthäus-Evangelium aufschlagen, Kapitel 18, Matthäus 18, die Verse 1 bis 5, das ist die Parallelstelle, da erwähnt Matthäus, dass es darum ging, im Reich Gottes die Größten zu sein. Die Jünger wollten im Reich Gottes die Größten sein. Das Wort, das Matthäus hier benutzt, ist wörtlich übersetzt eigentlich die Königsherrschaft. Es ging um die Königsherrschaft Jesu Christi. Die Jünger wollten die Größten in der Königsherrschaft Jesu Christi sein. Oh ja, die Jünger wussten ganz genau, in Daniel 2 und in Daniel 7 ist es ganz genau prophezeit, der Sohn Davids wird auf die Erde kommen und er wird ein Weltreich aufbauen. Und wir glauben, dass dieser Jesus der Sohn Davids ist. Und wir glauben, dass er dieses Königreich aufbauen wird, hier auf dieser Erde. Und wir wollen die Größten in diesem Königreich sein. Die Jünger rechneten felsenfest damit, dass dieses Königreich bald anfangen wird. In Matthäus 20, da finden wir die Begebenheit, dass die Mutter von Jakobus und Johannes zu Jesus kommt und sie nimmt ihn zur Seite und sagt, Jesus, ist es irgendwie möglich, dass meine beiden Söhne, einer zu rechten und der andere zu linke deines Thrones sitzen darf? Auch diese Mutter rechnete felsenfest damit, dass zu ihrer Lebzeit dieses Königreich noch beginnen wird. Und sie kommt zu Jesus, zu diesem König und sie sagt, Jesus, bitte lass doch meine Söhne zu rechten und zu linken zu dir sitzen. Die Jünger Jesu Christi, sie rechneten, sie bauten, es war für sie felsenfest. Dieses Königreich steht kurz vor der Tür. Es beginnt bald. Selbst Jesus Christus hat uns doch auf dem Weg nach Kapernaum gesagt, dass es zu dem Ende zugeht. Sie rechnen mit dieser Königsherrschaft Jesu Christi. Und diese jungen Männer wollen den größten Teil dieses Kuchens für sich beanspruchen. Jeder möchte der Größte in diesem Königreich Jesu Christi sein. Und sie waren bereit, mit den anderen zu diskutieren, mit den anderen zu falschen, emotional zu werden, um ja ein bisschen mehr von diesem Kuchen abzubekommen. Sie wollten die Größten im Königreich Jesu Christi sein. Doch als dieser König der Könige zu seinen Jüngern kommt und er fragt sie, worüber habt ihr denn unterwegs gesprochen? Da schweigen sie plötzlich. Da sind sie plötzlich peinlich berührt und sie schweigen, weil es ihnen unangenehm ist, darüber zu sprechen, dass sie die Größten sein wollten. Ein anderes Evangelium in Lukas 9, 47, ebenfalls die gleiche Situation, aber nur von Lukas beschrieben. Da ergänzt Lukas in Lukas 9, 47, Lukas 9, 47, in Lukas 9, 47, da ergänzt Lukas diese Begebenheit und er schreibt in Vers 47, da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und er stellte es neben sich. Jesus Christus sah die Gedanken ihrer Herzen. Jesus Christus wusste ganz genau, worüber sie diskutiert haben. Jesus Christus sah ihre Gedanken, diese Gedanken von Egoismus, von Selbstsucht. Ich bin der Größte, ich bin besser wie die anderen. Während Jesus Christus seine Jünger nun auf diesen schrecklichen Kreuzestod vorbereiten wollte, während Jesus Christus auf dem Weg nach Golgatha unterwegs ist und er seine Jünger darauf vorbereiten möchte, haben diese Jünger nichts Besseres zu tun, als darüber zu streiten, wer der Größte im Königreich Jesu sein wird. Die Herzen der Jünger waren so sehr auf diesen erhöhten Thron Davids fixiert gewesen. Sie wollten unbedingt da nach oben, auf diesen Thron. Aber sie sahen nicht, dass der Weg zu diesem Thron durch das Tal des Todes hindurchführt. In ihrem Herzen wollten sie unbedingt groß sein. Sie wollten Macht haben. Sie wollten regieren. Sie wollten herrschen, doch sie verstanden nicht, was wahre Größe ist. Sie wollten groß sein, doch sie unterschätzten dabei ihr eigenes, böses, gefallene Herz. Es ist sehr interessant, wenn man die Natur ein wenig beobachtet, und zum Beispiel die Krokodile sich anschaut. Und wenn ein Krokodil frisch aus dem Ei schlüpft, ist das Erste, was ein Krokodil macht, dass er sein Maul aufreißt und sofort in die Verteidigung geht, sofort in die Angriffsstellung geht. Er zeigt sofort den anderen seine Zähne und er sagt, hey, wenn du mir näher kommst, dann schnapp ich zu. Woher weiß dieses kleine Krokodil, dass es sofort aggressiv angreifen soll? Ein frisch geschlüpfter Kuckuck. Es ist einerseits faszinierend, auf der anderen Seite ist es erschreckend. Ein frisch geschlüpfter Kuckuck, das Erste, was er macht, er schmeißt die Eier der richtigen Mutter, schmeißt er raus. Dieser Kuckuck ist noch jung, er hat keine Federn, er ist ganz klein. Doch mit aller Mühe nimmt er die Eier der richtigen Mutter und er schmeißt sie aus dem Nest raus. Wer bringt sowas dem Kuckuck bei? Woher weiß der Kuckuck, dass er sich so verhalten muss? Unsere kleinen Kinder. Wer kennt die Situation nicht? Dass wenn sie ein Spielzeug haben wollen, oh ja, dann werden sie laut. Dann schreien sie. Ich will aber. Und dann ist es ihnen auch nicht peinlich, dass im Laden 50 Leute auf sie schauen. Ich will aber dieses Spielzeug haben. Wenn es dann darum geht, dieses Spielzeug zu teilen, nein, dann kratzen sie, dann beißen sie, da weinen sie. Es ist meins. Es gehört mir. Ich will es haben. Woher haben es unsere Kinder, dass die dermaßen egoistisch sind, selbstsüchtig sind? Wer hat es ihnen beigebracht? Niemand. Niemand hat es ihnen beigebracht, weil es die gefallene, weil es die böse, sündige Natur ist, die in einem jeden Geschöpf wohnt. Es ist dieses gefallene Herz, das in unserem Brustkorb schlägt. Es ist dieses egoistische, dieses selbstverliebte Herz in mir drinnen. Und dieses Herz schreit danach und sagt, ich will der Größte sein. Ich will der Beste sein. Ich will im Zentrum stehen. Und die anderen müssen mir dienen. Das Problem, warum die Jünger gestritten haben, ist nicht die Rangordnung, die es in Jesu Königreich geben wird. Das ist nicht das Problem gewesen. Das Problem war das sündige und egoistische Herz, das in den Jüngern geschlagen hat. Sie wollten die Größten sein. Sie wollten die Besten sein. Es ist dieser unersättliche Durst nach Anerkennung, nach Bewunderung, nach Macht. Dieses Herz, das mir ständig einflüstert, Victor, eigentlich bist du mehr wert wie die anderen. Victor, eigentlich bist du besser wie die anderen. Eigentlich weißt du mehr wie die anderen. Schaut mal, was in Jeremia 17, Vers 9 steht. Jeremia 17, Vers 9. Jeremia beschreibt es so wunderbar in Jeremia 17, Vers 9. Jeremia 17, Vers 9, arglistig ist das Herz, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und verdorben ist es. Wer mag es kennen? Das Herz ist trügerisch, es ist arglistig. Oh, wie schrecklich ist es, wenn in jedem zweiten Film diese Botschaft klingt, höre auf dein Herz. Tue das, was dein Herz dir sagt. Nein, unser Herz ist trügerisch. Es ist arglistig. Jesus Christus sagt in Markus 7, Vers 21, in Markus 7, Vers 21, sagt Jesus Christus, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken. Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Habsucht und so weiter. Aus dem Innern des Menschen, aus dem Herzen kommt es hervor. Oh, wie sehr finde ich mich selber in den Jüngern wieder. Dieses gleiche, eigensüchtige Herz, das damals in den Jüngern geschlagen hat, das schlägt auch in meinen Brustkorb. Nein, es ist noch viel schlimmer. Es ist noch viel schlimmer. Ich möchte euch gerne ein Beispiel erzählen. Wisst ihr, was der Gedanke, der mich am meisten beschäftigt in den letzten Tagen war? Dieser Gedanke, wo ich in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst war? Es war der Gedanke, Victor, hoffentlich kommen einige Geschwister nach der Predigt auf dich zu, und sie loben dich dafür, dass du es gut gemacht hast. Victor, hoffentlich bekommst du Anerkennung von den anderen Geschwistern. Und es ist demütigend, es ist peinlich. Ich habe das Vorrecht, ich habe das Privileg, das ewige Wort Gottes zu verkündigen. Dieses Wort Gottes, das direkt aus dem Munde Gottes kommt. Aber meine einzige Sorge ist es, hoffentlich bekomme ich genug Anerkennung von den Geschwistern. Hoffentlich loben sie mich dafür. Oh, vielleicht wäre es auch einer der Ältesten, wenn die auf mich zukommen, das wird mir gut tun. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Es geht sogar noch weiter. Es ist sogar noch viel, viel schlimmer als diese Gedanken. Ratet mal, warum ich euch diese Geschichte von mir erzählt habe, dieses Beispiel gebracht habe. Weil ich wollte, dass ihr gut von mir denkt. Ich habe euch dieses Beispiel von mir gerade eben erzählt, mit dem Hintergedanken, dass ihr über mich denkt, oh, der Viktor, der ist demütig. Und ich wollte noch mehr Anerkennung von euch. Ich wollte euch beeindrucken. Merkt ihr, wie arglistig das Herz ist? Merkt ihr, wie wir es gelernt haben, eine falsche Demut vorzutäuschen? Weil wir Anerkennung wollen, weil wir Ansehen wollen, weil wir größer sein wollen als die anderen. Unser Herz ist egoistisch, es ist falsch, es trachtet nach Größe, es trachtet nach Anerkennung, es möchte im Mittelpunkt stehen. Unser Problem ist nicht der Chef auf der Arbeit, mit dem ich ständig Stress habe. Unser Problem ist nicht der Ehemann, unter den ich mich nicht unterordnen kann. Unser Problem ist nicht die Regierung, unter die ich mich nicht fügen kann. Nein, das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist hier drinnen. Unser Problem ist dieses Herz, das ich nicht unterordnen kann. Es ist dieses Herz, das mir einflüstert und sagt, Viktor, du dich demütigen vor den anderen? Niemals. Soll doch der andere kommen und sich vor dir demütigen. Viktor, weißt du, eigentlich bist du ein Stückchen besser wie der. Also soll er den ersten Schritt auf dich zukommen. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah. Jesus Christus sieht an dem Brustkorb vorbei, er sieht direkt ins Herz. Und er sieht diese Gedanken. Und er sieht auch unsere Gedanken. Er sieht diese schrecklichen Gedanken, diese tiefen, bösen Gedanken in unserem Herzen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7. Der Herr sieht das Herz an. Als die Jünger das verstanden haben, als die Jünger erkannten, Jesus Christus kennt unsere Gedanken. Jesus Christus sieht unser Herz. Er sieht unsere bösen Absichten. Da werden die Jünger so klein mit Hut. Plötzlich sagt niemand etwas. Gerade eben haben sie noch ganz große Worte geschwungen. Gerade eben haben sie noch darüber diskutiert, wer der Größte sei. Aber plötzlich schweigen sie. Plötzlich sind sie ganz klein geworden. Und Jesus Christus ergreift diese Möglichkeit und er bringt ihnen bei, was wahre Größe ist. Mein zweiter Punkt lautet die wahre Größe des Geringen. Die wahre Größe des Geringen. Das sind die Verse 35 bis 37. Markus 9, die Verse 35 bis 37. Ich lese sie uns nochmal vor als Erinnerung. Und er, also Jesus Christus, setzte sich. Und er rief die 12 und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Und er nahm ein Kind und er stellte es in ihre Mitte und er nahm es in seine Arme und er sprach zu ihnen, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Nun, dieses Hinsetzen auf den Boden, das ist ein ganz typisches Ritual gewesen eines Rabbiners. Wir finden in den Evangelien mehrere Bibelstellen, dass Jesus Christus das getan hat. Das war ein Zeichen für seine Nachfolger. Hört zu, ich möchte euch jetzt etwas beibringen. Es ist vielleicht vergleichbar mit der Schulglocke heute in der Schule. wenn die Schulglocke läutet, dann wissen die Schüler, okay, die Pause ist vorbei, wir müssen uns versammeln, der Unterricht beginnt, der Lehrer möchte uns etwas beibringen. Und genau das Gleiche ist, wenn sich ein Rabbiner auf den Boden setzt. Das symbolisierte den Jüngern, oh, Jesus Christus möchte uns etwas beibringen, jetzt müssen wir aufmerksam zuhören. Und Jesus beginnt seine Unterrichtsstunde mit etwas Unerwartetem. Er holt ein kleines Kind und er sagt, wenn jemand der Erste sein will. Ist es euch aufgefallen, wie Jesus Christus hier beginnt? Er sagt, wenn einer der Erste sein will. Jesus Christus sagt zu den Jüngern nicht, hört mal zu, es ist ganz arg schlecht, dass ihr die Ersten sein wollt. Das dürft ihr nicht sein. Er sagt nicht, es ist schlecht, wie ihr euch verhaltet. Nein, Jesus Christus sagt, wenn jemand der Erste sein will. Es ist vollkommen okay, dass ihr eifrig seid, Erste werden zu wollen. Es ist vollkommen okay, wenn ihr euch Mühe gebt, vorwärts zu kommen. Das Problem ist aber das Ziel, das ihr erreichen wollt. Die Jünger hatten eine Vorstellung von Größe. Ihr Ziel war es, reich zu sein, mächtig zu sein, auf dem Thron zu sitzen, zu herrschen, Ansehen zu haben. Das war die Definition ihrer Größe. Da wollten sie hingelangen. Und Jesus Christus sagt, nein, das ist nicht gut. Ich bringe euch bei, was wahre Größe ist. Wenn ihr wirklich groß sein werden wollt, dann sollt ihr die Letzten sein und dann sollt ihr allen anderen dienen. Das ist wahre Größe. Es ist gut, wenn man eifrig ist. Es ist gut, wenn man leidenschaftlich ist. Es ist gut, wenn man seine Kraft, seine Zeit in den Glauben hinein investieren möchte, um vorwärts zu kommen. Aber nicht, um dieses Ziel zu erreichen, was mir mein böses Herz vorgibt. Nein, wir sollten danach streben, das Ziel Jesu Christi, die wahre Größe, die vor Gott zählt, diese Größe müssen wir erreichen. Die Worte, die Jesus Christus hier benutzt, der Letzte von allen, beschreibt das Äußerste, was es gibt. Ganz, ganz, ganz am Ende. Das Äußerste, mehr geht nicht. Das bedeutet dieses Wort, das Letzte von allen zu sein. Wenn wir uns eine Essensschlange vorstellen, eine sehr, sehr lange Schlange und die Person, die wirklich als allerletzter in dieser langen Schlange steht, das ist die Person, die wir sein sollten. Jesus Christus sagt, wenn du wirklich groß sein möchtest, dann geh diesen ganz langen Weg. Nimm die Mühe auf dich. Geh diesen anstrengenden Weg an der Schlange vorbei, geh ganz nach hinten und stell dich ganz hinten an. Das ist wahre Größe. Wirklich groß ist auch einer, der den anderen dient, der ein Diener von allen geworden ist. Jesus Christus gebraucht hier das griechische Wort Diakonos. Und das Interessante von diesem Wort ist, dass die Wortwurzel von Diakonos einen Menschen beschreibt, der im Staub arbeitet. Einer, der sich in den Dreck erniedrigt und im Dreck arbeitet. Aber nicht, weil es sein Job ist. Nicht, weil er ein Sklave ist und sein Herr es ihm befohlen hat, im Dreck zu arbeiten. Nein, dieser Mann ist freiwillig in den Dreck gegangen. Dieser Mann ist freiwillig in den Staub gegangen, hat sich erniedrigt und arbeitet im Dreck, im Staub. Nun, um dem Ganzen noch mehr Gewicht zu verleihen, dann nimmt Jesus Christus ein Kind und er stellt es in ihre Mitte und benutzt dieses Kind als ein Beispiel. Für die Jünger war das total untypisch gewesen, eine ganz komische Situation, weil das Kind in der damaligen Situation keinen Wert hatte. Das Kind, das nicht arbeiten konnte, war zu nichts zu gebrauchen. Nein, für die Jünger hat ein Kind erst dann einen Wert bekommen, wenn es mit 13 Jahren seine Bar Mitzwa gefeiert hat. Dann war es ein vollwertiges Familienmitglied in der Familie gewesen. Vorher, ja, ist halt da, muss ich halt damit irgendwie umgehen. Zu den Kindern, die jünger als 13 Jahre alt waren, sagte man früher Peis. Das beschreibt alle Kinder, die noch nicht ihre Bar Mitzwa gefeiert haben. Peis. Jesus Christus in unserem Text aber gebraucht das Wort Pedion. Und Pedion ist sogar noch eine Verniedlichung von Peis. Also noch kleiner. Jesus Christus nimmt hier ein Kleinkind. Ein Kleinkind nimmt er zu sich, er herzt es, er stellt in die Mitte und er sagt, wenn ihr wirklich klein sein, groß sein wollt, dann seid so wie dieses Kind. Jesus Christus nimmt dieses Kleinkind, das in der damaligen Gesellschaft keinen Wert hatte. Er stellt es in die Mitte und er stellt sich hinter das Kind. Er umarmt das Kind. Er herzt dieses Kind und er erniedrigt sich, er stellt sich hinter dieses Kind. Und er sagt, wenn ihr wirklich groß sein wollt, dann sucht den Menschen, der in euren Augen am geringsten, am wertlosesten ist und stellt euch hinter ihn, umarmt ihn. Jesus Christus sagt, wer eines von solchen Kindern in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und er nimmt nicht nur mich auf, sondern er nimmt den Vater auf, der mich gesandt hat. In Johannes 5, Vers 23, Johannes 5, Vers 23 sagt Jesus Christus, Johannes 5, Vers 23, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Echte Größe beginnt im Geringen. Echte Größe ist, wenn ich an der Schlange vorbeigehe und den ganzen langen Weg mich hinter die Schlange, hinter die letzte Person mich stelle. Echte Größe Gottes ist es, wenn ich die Person, die in meinen Augen am geringsten ist, die Person, die ich verachte, die Person, die ich nicht schätze, wenn ich diese Person in den Arm nehme und mich hinter sie stelle und sie herze. Die Größe Gottes ist es, wenn ich freiwillig aus Liebe zu meinem Nächsten mich in den Staub erniedrige und wenn ich die Drecksarbeit erledige. Die Arbeit, die sonst keiner tun möchte, das ist wahre Größe. Das ist das, was Jesus Christus vorgelebt hat. Ich las vor kurzem eine Geschichte, die sich schon vor vielen, vielen Jahren ereignet hat. Es ging um den Missionaren Doug Nichols, ein amerikanischer Missionar, und er wollte nach Indien reisen, um dort Gemeinde Gottes zu bauen. Er fühlte sich von Gott berufen und er ließ sich zurüsten, er ließ sich ausbilden und er machte sich damals noch auf den sehr mühevollen Weg von Amerika nach Indien. Und als er in Indien angekommen war, war er hochmotiviert und er wollte die Gemeinden gründen, doch er erkrankte sofort an der Tuberkulose. Und eine sehr schmerzvolle, eine schlimme Krankheit. Und so kam er ins Krankenhaus, ein riesen Krankenhaus, große Räume und die Zimmer waren komplett überfüllt gewesen. Und Doug Nichols liegt hier in diesem Krankenbett und ist am Boden zerstört. Und er fragt Gott, wieso? Ich bin extra aus Amerika nach Indien gekommen, weil ich für dich deine Gemeinde bauen wollte und jetzt bin ich hier im Krankenhaus. Er versteht die Welt nicht mehr, doch er versucht so das Beste draus zu machen. Und er rafft sich auf und unter Schmerzen geht er zu seinen Zimmerkollegen und er erzählt ihnen von Gott. Er gibt ihnen Traktate. Doch kein einziger von diesen Indern wollte mit ihm reden. Sie wiesen ihn alle ab und sie sagten, was willst du von mir? Hau ab. Was bist denn du für ein reicher Amerikaner? Kommst hier zu uns und willst uns noch was beibringen? Und Doug Nicholas schreibt, dass er am Boden zerstört war. Ich dachte, was soll das? Ich bin gekommen nach Indien, weil ich die frohe Botschaft, das Evangelium verkündigen wollte. Aber überall sind verschlossene Türen. Keiner will mir zuhören. Ich liege hier im Krankenhaus. Unfähig, etwas zu tun. Eines Nachts, da wachte er auf, weil einer seiner Zimmerkollegen, ein sehr, sehr alter Mann, aufgestanden ist und auf dem Weg zur Toilette war. Und dieser alte Mann musste ganz dringend auf die Toilette, doch er schaffte es nicht rechtzeitig bis zur Toilette. Und so passierte dieses Unglück, dass er sich mitten im Raum entleerte. Und es war dem Mann so peinlich gewesen, dass er anfing zu weinen. Doug Nicholas erhob sich sehr leise, er lief diesem Opa hinterher, er nahm ihn am Arm und er führte ihn in die Toilette. Er duschte ihn, er wusch ihn rein, zog ihm neue Kleider an und legte ihn schlafen. Als der Opa eingeschlafen ist, schrubbte Doug Nicholas den ganzen Boden. Auf allen Vieren kroch er durch das Zimmer und reinigte das Zimmer. Völlig erschöpft schlief er dann irgendwann mal ein. Am nächsten Morgen weckte ein Zimmerkollege Doug Nicholas und er hielt einen heißen Tee in der Hand. Auf der anderen Seite des Bettes stand ein zweiter Zimmerkollege und er hielt ihm sein Frühstück vor und er sagte, Doug Nicholas, das ist für dich, stärke dich. Der dritte Inder kam an sein Bett und er sagte, erzähl mir mehr von deinem Gott, ich möchte wissen, an wen du glaubst. Als Doug Nicholas das Krankenhaus verließ, konnte er sehr viele Gespräche über Gott führen und einige dieser Männer durfte er zum Glauben führen. Erst die freiwillige Erniedrigung, die unangenehme Arbeit zu erledigen, die keiner tun wollte. Diese Erniedrigung machte Doug Nicholas zu einem großen Missionar vor Gott. Es ist gut, wenn wir als Kinder Gottes danach streben, vorwärts im Glauben zu kommen. Es ist gut, wenn wir eifrig sind, wenn wir voller Leidenschaft sind. Aber wir dürfen nicht die Ziele verfolgen, die uns unser böses Herz vorgibt. Nein, unser Eifer, unsere Leidenschaft sollte dem gelten, dass wir der wahren Größe uns voll hingeben. Unser Herz sagt uns, ich bin der Erste von allen. Doch das Herz Gottes sagt, ich bin der Letzte von allen. Unser Herz sagt uns, die anderen Menschen, sie sollen mir dienen. Doch das Herz Gottes sagt, diene du zuerst den anderen Menschen. Mein gefallenes Herz sagt mir, wenn ich etwas gebe, dann will ich auch davon profitieren. Und das Herz Gottes sagt, gib alles und fordere nichts zurück. Mein gefallenes Herz sagt, wenn ich in der Gemeinde diene, dann so, dass die anderen Menschen mich auch alle sehen. Das Herz Gottes sagt aber, es reicht mir vollkommen aus, wenn Jesus Christus, mein Heiland, mich sieht. Mehr brauche ich nicht. Lasst uns noch einmal in das Markus-Evangelium gehen, Markus 10, Vers 45. Markus 10, Vers 45. Die Begebenheit, die wir heute schon gehört haben. Markus 10, Vers 45. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen, Jesus Christus, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Hier steht ebenfalls Diakonos. Jesus Christus ist gekommen, um zu dienen. Jesus Christus ist gekommen, um freiwillig, aus Liebe zu mir, sich in den Staub zu erniedrigen. Und weiter heißt es, uns sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus Christus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, groß zu sein. Jesus Christus hat den ewigen Thron Gottes verlassen. Jesus Christus ging diesen langen, langen Weg an das Kreuz von Golgatha. Und er ließ sich wie ein Räuber an dieses Kreuz schlagen. Aus Liebe zu mir und zu dir. Jesus Christus erniedrigte sich in den Staub. Er kniete vor seinen Jüngern und er wusch ihnen die Füße. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, Gott der Allmächtige, er kniet sich vor seinen Geschöpfen. Wie demütigend ist das bitte? Aber er tut es aus Liebe zu uns. Er tut es aus Liebe zu seinen Jüngern und er sagt, schaut her, das ist wahre Größe. Wahre Größe ist nicht Macht, Reichtum, ist nicht Anerkennung. Wahre Größe ist, sich zu demütigen, in den Staub vor meinen Bruder zu gehen, ihm den Dreck von den Füßen zu waschen. Wahre Größe ist es, den langen, langen, anstrengenden Weg zu gehen und mich ganz hinten in der Schlange anzustehen. Das ist wahre Größe. Das ist die Größe, nach der wir streben sollten. Eine Größe, die bis in das Reich Gottes und sogar darüber hinaus, die bis in die Ewigkeit hineinreichen wird. Wahre Größe ist es, der Letzte von allen und ein Diener von allen zu sein. Wahre Größe ist es, der Letzte von allen und ein Diener von allen zu sein. Amen. Ich würde gerne mit euch gemeinsam beten. Lasst uns dazu aufstehen und eine Gebetsgemeinschaft haben. Mein himmlischer Vater, ich möchte dich um Vergebung bitten, da wo ich zu sehr auf mein eigenes Herz höre, da wo ich um Ansehen, um Anerkennung trachte. Es tut mir leid für diese Gedanken, für dieses böse Herz, das in mir schlägt, das immer größer sein will wie die anderen, das sich über die anderen erhebt, das die anderen erniedrigt, weil ich besser sein möchte. Vergib mir diese Schuld. Es tut mir leid. Herr Jesus Christus, ich möchte dich in meinem Leben immer mehr und mehr verherrlichen und groß werden lassen. Ich möchte, dass du derjenige bist, der mein Leben regiert. Nicht mein böses Herz, nicht mein egoistisches Herz. Nein, du sollst mein Leben regieren. Du sollst es bestimmen. Und ich möchte dem nacheifern, was du mir vorgelebt hast. Du hast mir gezeigt, was es bedeutet, wahre Größe zu haben. Und ich möchte dir immer ähnlicher werden. Herr Jesus Christus, du sollst in meinem Leben wachsen und ich soll abnehmen. Dir gebührt alle Ehre, Jesus Christus. Amen.